Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Rainer Braun ist Diplom-Volkswirt. Er ist im Vorstand des Beratungsinstituts Empirica und er ist Experte für Wohnungen und Immobilien. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Herr Braun, alle reden von der Flüchtlingskrise. Ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt nicht das viel dramatischere Problem?
Das ist richtig. Die Flüchtlinge suchen zwar auch Wohnungen, aber wir haben in Deutschland, wenn man so will, eine eigene interne Flüchtlingsproblematik, nämlich die Flüchtlinge, die das Land verlassen, also die Deutschen, die aus den ländlichen Regionen in die Städte fliehen und auf dem Land Leerstand zurücklassen und in den Städten die Mieten nach oben treiben.
Wie dramatisch ist diese Situation, also diese Landflucht und der Umstand, dass Menschen in bestimmten Dörfern nicht mehr leben wollen?
Also die ist sehr dramatisch, wenn man die Größenordnungen sich anguckt. Wir hatten 3 Zuwanderungswellen aus dem Ausland. Erst Südeuropa nach der Finanzkrise, dann Osteuropa nach der Öffnung nach Osten, dann die Flüchtlinge. Diese 3 Zuwanderungswellen zusammen sind ähnlich groß wie die Binnenwanderung innerhalb Deutschlands, also die hausgemachte Wanderungskrise.
Bedeutet beispielsweise für große Metropolen, also auch für eine Stadt wie Stuttgart, dass ein Normalverdiener sich keine Normalwohnung mehr leisten kann? Ein dramatischer Befund.
Das, was wir heute als normal große Wohnungen bezeichnen, kann sich ein Durchschnittsverdiener in Stuttgart nicht mehr leisten. Das ist richtig. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass wir uns heutzutage immer größere Wohnungen leisten, insbesondere wenn man eine Pro-Kopf-Betrachtung durchführt. Es gibt immer weniger Familien, immer mehr kinderlose Paare, immer mehr Singles, die aber in Wohnungen wohnen, wo früher eine Familie mit 2 Kindern gewohnt hat.
Kann man das an der Zahl festmachen? Also wie viel beansprucht ein Mensch in Deutschland an Wohnung heute im Vergleich zu, keine Ahnung, vor 10 oder 15 Jahren?
Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das sind schon einige Quadratmeter, die da ja dazugekommen sind in jedem Jahrzehnt.
Was ist noch ein Problem, dass es ein dramatisches Gefälle gibt zwischen Angebot und Nachfrage, was den Wohnungsmarkt angeht?
Wir bauen zu wenig Wohnungen. Wir haben jetzt, wenn man zurückblickt, in den vergangenen Jahrzehnten, ein Zyklus hat immer ungefähr 7 Jahre gedauert. Dann hat das Angebot reagiert, es wurden mehr Wohnungen gebaut, die Preissteigerungen haben wieder nachgelassen. Diesmal haben wir einen richtigen Superzyklus. Wir sind im 10. Jahr und es ist noch keine wirkliche Aussicht auf Entlastung sichtbar, zumindest nicht in allen Städten.
Warum nicht?
Wir haben mittlerweile in Deutschland so viele Vorschriften, Brandschutz, Energieeinsparverordnung. Das alles macht das Bauen teuer. Ja, wir können gar nicht preiswert bauen. Es wird immer verlangt, wir müssen im preiswerten Segment neue Wohnungen bauen. Das geht schlichtweg nicht mehr mit unseren Vorschriften und mit dem, was wir heutzutage in Deutschland allein für Bauland schon bezahlen müssen.
Also auch darüber werden wir nachher im Verlauf der Sendung en Detail nochmal sprechen. Eins noch kurz zu den Flüchtlingen. Die suchen natürlich, zumindest wenn sie hier bleiben dürfen, auch eine Wohnung. Und Frage, verschärfen damit auch die Situation auf dem Wohnungsmarkt?
Klar ist natürlich, jeder zusätzliche Nachfrager verschärft die Situation. Was man auch wissen muss, vielerorts wohnen die Flüchtlinge ja immer noch in Unterkünften. Das heißt, sie sind noch gar nicht versorgt, obwohl sie jetzt schon 2-3 Jahre hier sind. Mit anderen Worten, da steckt auch noch einiges in der Pipeline.
Rainer Braun, unser Gast heute Vormittag, der, man hört es ein bisschen noch, aus dem Land kommt, aus Gaggenau.
Genau, so sieht's aus.
Da sind Sie groß geworden?
Ja.
Abitur gemacht?
Genau.
Und dann gegangen?
Ja, dann habe ich es gemacht, wie es die jungen Leute heutzutage alle machen. Sie verlassen die kleineren Städte, die ländlichen Regionen und ziehen in die größeren Städte.
Sie haben studiert?
Ja.
Wo?
Osnabrück und Bonn.
Mhm. Diplom, Volkswirt dann schlussendlich geworden. Haben auch etliche Jahre in Bonn gelebt und gearbeitet.
Genau. Ja.
Was haben Sie da gemacht?
Das Gleiche wie, was ich jetzt in Berlin mache, bei Empirica, Wirtschaftsforschung, insbesondere Wohnungsmarktforschung.
Empirica, vielleicht ein paar Sätze dazu, ist eine Einrichtung oder ein Institut, das sich worauf spezialisiert hat?
Wir sind ein kleines privates Forschungsinstitut, 30 Mitarbeiter und Themen sind eben, wie gesagt, Wohnungsmarkt, Immobilienmarktforschung, aber auch Vermögensbildung, Altersvorsorge sind Themen, um die wir uns kümmern.
Mit dem mittleren Neckarraum, also mit diesem großen Ballungsraum Stuttgart, haben Sie sich 90er Jahre auch mal beschäftigt, um was rauszubekommen?
Ja, es ist wie überall. Wo wollen die Leute wohnen? Da, wo sie schnell wegkommen oder dahin kommen, wo sie am liebsten wohnen würden. Weil am liebsten würden wir alle gerne mitten in der Stadt wohnen, wo das bunte Leben ist. Aber Hinterausgang muss natürlich dann der Blick auf die Alpen oder auf die Ostsee sein. Also, wo wohnen wir alle? Entlang der Verkehrsachsen. S-Bahn, Autobahn, was auch immer sich anbietet. Da sind die Preise hoch. Und zwischen den S-Bahn-Linien, da kann man preiswert wohnen. Aber da will man eben halt auch nicht wohnen.
Klar, aber hat sich da insofern was verändert, als die Autobahnen keine Garantie mehr sind, schnell von A nach B zu kommen, sondern eher die Garantie besteht, dass man in einem relativ heftigen Stau landet?
So sieht's aus, wobei wir natürlich die Autobahn auch immer weiter ausbauen, nur dann haben wir natürlich auch induzierten Verkehr. Was sich eher geändert hat, ist, dass vor 20, 30 Jahren junge Menschen in die Stadt sind zur Ausbildung, zum Studium, danach aber wieder zurückgegangen sind, dort wo sie hergekommen sind. Und das tun sie heute weniger. Das heißt, heute bleiben sie in den Städten. Es gibt sogar immer mehr Menschen, die in der Stadt teuer wohnen, freiwillig, obwohl sie eigentlich draußen arbeiten, weil sie eben dieses bunte Leben haben wollen und weil sie aber halt auch immer, weil es immer mehr auch Doppelverdiener gibt. Ja. Die Frau ist heutzutage auch qualifiziert. Das ist jetzt, wenn man so bösartig will, die Folge der Emanzipation. Beide haben einen guten Job. Früher hat der Arzt die Krankenschwester geheiratet, heute heiratet er die Oberärztin. Dann können sie nicht mehr beide in der ländlichen Region wohnen. Dann brauchen sie beide eben den Zugang zu hochqualifizierten Jobs und den findet man in der Stadt leichter.
Wobei dieses Argument, das Sie gerade gebracht haben, dass man mitten im bunten und prallen Leben ist, ich kenne auch das Argument, dass man sagt, wunderbar, ich habe 20 Museen zur Auswahl und 30 Theater und 40 Restaurants. Und wenn man es dann mal mit dem eigenen Alltag abgleicht, wie oft man da hingeht, kommt eine relativ magere Zahl dabei raus.
So sieht's aus. Offenbar ist den Leuten die Option mehr wert als die tatsächliche Nutzung. Aber gucken wir uns doch um, alle haben wir ein Auto vor der Tür stehen. Und wie ich gerade sage, es steht da. Man fährt es nicht, es hat viel Geld gekostet, man benutzt es nicht. Also die Option ist den Leuten sehr wichtig.
Weil wir in Zeiten leben, wo sich da möglicherweise jetzt doch was ändert. Also die Selbstverständlichkeit, sich ein Auto für, keine Ahnung, 20.000 oder 50.000 Euro vor die Tür zu stellen und drauf zu gucken, wie die Kohle letztlich weniger wird.
Genau, die Alternative heutzutage ist, dass ich mir eben ein Car2Go nehme, dass ich mir ein Moped kurzfristig ausleihe. Aber wo habe ich diese Optionen? Die habe ich auch wieder nur in der Stadt, die habe ich nicht auf dem Land. Auch den ÖPNV, wenn ich den nutzen will, die öffentlichen Verkehrsmittel, die habe ich auf dem Land nicht. Und das ist das große Problem.
Und Herr Braun, wenn Sie einverstanden sind, dann gucken wir uns am Beispiel von Baden-Württemberg den Wohnungs- und den Immobilienmarkt etwas genauer an. Fangen wir an mit Stuttgart. Wie würden Sie da die Situation beschreiben wollen?
Ja, Stuttgart ist natürlich der Wohnungsmarkt, wo man am wenigsten suchen will in Baden-Württemberg. Allein durch die Tallage hat man hier riesige Probleme. Es ist auch schier unmöglich, hier noch in großen Mengen Wohnungen neu zu bauen. Also hier wird noch auf einige Zeit keine Besserung in Sicht sein, was die Miethöhe betrifft.
Bedeutet, Angebot und Nachfrage sind so weit auseinander, dass die Preise in beiden Fällen oben bleiben werden, also für Immobilien genauso wie für Mietwohnungen oder Miethäuser?
Man muss schon unterscheiden zwischen Mietpreisen und Kaufpreisen. Die Mietpreise sind getrieben durch die Wanderung, durch die Binnenwanderung, durch die Auslandswanderung. Die Kaufpreise sind dadurch auch getrieben, aber zusätzlich durch die niedrigen Zinsen. Also sprich Kapitalanleger, die am Finanzmarkt keine vernünftige Rendite mehr bekommen und dann Wohnungen kaufen als Anlageobjekt. Die treiben die Kaufpreise noch mal höher nach oben, als die Mietpreise ohnehin schon sagen
Wie
würden.
Ist die Situation in anderen großen baden-württembergischen Städten wie Ulm beispielsweise oder Karlsruhe?
Also in Baden-Württemberg floriert nun mal halt die Wirtschaft am besten. Entsprechend wollen viele Leute hierher und entsprechend sieht es hier am schlechtesten aus im Bundeslandvergleich, was die Miethöhe betrifft. In NRW haben wir wenigstens noch sowas wie in Duisburg oder Gelsenkirchen mit niedrigeren Mieten, schlechteren Beständen. In Baden-Württemberg ist eben halt das Qualitätsniveau höher, sind die Mieten höher. Es gibt hier eigentlich keine größere Stadt ohne hohe und steigende Mieten.
Und all das gilt auch für die Universitätsstädte in Baden-Württemberg, Tübingen, Freiburg, Konstanz.
Genau, für die gilt das auch. Man muss im Prinzip drei Regionstypen immer unterscheiden am Wohnungsmarkt. Das wird oft, guckt man nur zwei und sagt das Land und die Stadt. Man muss aber auch das Umland als dritte Region sehen. Ja, man muss folgende Entwicklung beobachten oder man kann folgende Entwicklung beobachten. Aus den ländlichen Regionen und aus anderen Bundesländern kommen die Menschen in die Städte, junge Menschen. ältere Menschen, Familien, die größere Wohnungen suchen, eher im Grünen wohnen wollen, die werden in den Stadtrand und ins Umland verdrängt. Das ist unfreiwillig. Die Jungen kommen freiwillig mitten in die Stadt, wo es auch laut und dreckig sein kann. Die etwas gesetzteren, gesettelteren Haushalte werden verdrängt, unfreiwillig an den Stadtrand und ins Umland. Das heißt, oft liest man, jetzt wollen die Leute doch wieder zurück ins Land, wenn man diese Umlandwanderung anguckt. Ja. Die wollen das aber nicht, das ist unfreiwillig.
Aber dieser sogenannte Speckgürtel, ist der letztendlich nicht genauso teuer, wenn der entsprechende Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel da ist, wie die Vorstellung, dann in der Stadt zu wohnen?
Also der Speckgürtel ist immer noch etwas preisgünstiger. Es ist halt so, man kann sich das vorstellen wie so ein Bodenpreis- oder Mietpreisgebirge. In der Mitte ist der Gipfel, da ist es am teuersten. Und entlang der Hänge purzelt man runter, wenn man sich eben die hohen Preise nicht leisten kann. Es ist günstiger im Speckgürtel, sonst würden die Leute ja auch nicht dahin ausweichen. Aber es steigt auch und der Speckgürtel wird immer größer. Das heißt, die Leute purzeln immer weiter nach außen. Wenn man zum Beispiel mal nach München guckt, da ist es ganz Oberbayern, ist das Umland von München.
Das Immobilienmantra über viele Jahre hat ja gelautet, die Lage, die Lage, die Lage. Gilt das immer noch?
Das gilt natürlich immer noch, aber noch wichtiger ist eben heute, was wir sagen, Region, Region, Region. Man muss eben halt nicht im Hohenlohe oder auf der Schwäbischen Alb investieren oder man hätte vor 10 Jahren eben besser nicht dort investiert, sondern in den Städten, da wo die Leute eben hinziehen.
Wir haben ein paar Fragen von SWR1 Hörerinnen und Hörern. Erste Frage eines SWR1 Hörers: Welche Rolle spielt die sogenannte Luxussanierung für die Verschärfung der Situation auf dem Wohnungsmarkt?
Also klar ist natürlich, wir haben sehr strikte Mietpreisregulierungen in Deutschland. Ich kann Mieten immer nur erhöhen unter bestimmten Bedingungen. Und eine Möglichkeit ist eben halt eine Sanierung. Dann kann ich über Modernisierungsumlage die Miete erhöhen, auch bei bestehenden Verträgen. Insofern ist natürlich die Versuchung sehr groß in Zeiten solcher Knappheitsphasen, wie wir sie gerade haben, so die Rendite zu maximieren. Wenn ich Überschuss habe, wenn ich Leerstände habe, dann kann ich natürlich nicht über Luxussanierung die Miete erhöhen.
Gibt es da auch dramatische Einzelbeispiele, wie man dann mit Luxussanierung auch Leute quasi aus den Häusern rausgejagt hat und die dann auch während der Baumaßnahmen unter furchtbaren Bedingungen dort noch hat leben lassen?
Also von solchen Geschichten hört man immer wieder. Ich meine, jeder Einzelne für sich ist natürlich ärgerlich und tragisch, aber das ist nicht die Masse. Man muss schon sehen, die Masse der Mietwohnungen in Deutschland, die wird von kleinen Privatvermietern vermietet. Also sprich Handwerker oder Selbstständige, die damit ihre Altersvorsorge sichern, die vielleicht im eigenen Haus mitwohnen, die eigentlich in Frieden dann auch wohnen wollen mit ihren Mietern und eher ungern die Miete erhöhen.
Ein Hörer schreibt, er findet, es sei ein besonderes Ärgernis, wenn Wohnungen leer stehen oder man Wohnungen leer stehen lässt, in der Hoffnung, dadurch eine Wertsteigerung zu erzielen.
Diese Möglichkeit besteht natürlich auf den knappen Märkten. Wir sehen in Städten wie Stuttgart oder so, habe ich eine Wertsteigerung von 10% im Jahr in den letzten Jahren gehabt. Also insofern hätte man so sehr gut wirtschaften können. Aber es ist kein Massenphänomen. Im Gegenteil, wir haben eben in Städten wie Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg und wie sie alle heißen, minimale Leerstände. Also wir haben nicht wie in den 80er Jahren das Problem großer Leerstände von Gründerzeithäusern, die da einfach nur rumstehen.
Also damals dann auch die Hausbesetzerszene, die sich entwickelt hat in Berlin und in Stuttgart. Und das gibt's ja heute nur noch sehr punktuell, wenn ich das richtig sehe.
Es gibt da immer mal wieder Berichte von einzelnen Häusern, die irgendwelchen dubiosen Eigentümern gehören. Aber die Leerstandsproblematik haben wir in den ländlichen Regionen. Dort verrotten die Wohnungen, dort werden sie auch nicht nachgefragt, auch nicht gebraucht. Ja. Wo wir eben halt keine Leerstände haben, ist in den Städten.
Wie groß ist die Chance, fragt eine SWR1-Hörerin, auf dem Land, irgendwo Hohenlohe, Schwäbische Alt, ein Schnäppchen zu finden?
Das ist die Frage, was ist ein Schnäppchen? Wenn Schnäppchen heißt, eine preiswerte Wohnung, kein Problem. Aber wenn Schnäppchen heißt, eine preiswerte Wohnung, die auch jemand haben will, wo auch jemand drin wohnen will, dann habe ich natürlich ein größeres Problem.
Weil?
Weil die Nachfrage nicht da ist. Ja, wir haben auch viel, auch wenn man an den Schwarzwald zum Beispiel denkt, aber auch Schwäbische Alb, mittelständische Unternehmen, die den Weltmarkt beliefern, die händeringend Fachkräfte suchen, wo aber die Familie sagt, geh du dahin, Vater oder Mutter, aber wir bleiben in der Stadt, weil da haben wir mehr zu tun abends.
Rainer Braun ist im Vorstand des Beratungsinstituts Empirica als Wohnungs-, als Immobilienexperte. Woran arbeiten Sie aktuell?
Wir machen gerade eine Studie, ganz interessant, zum Thema Wohngeld. Wir evaluieren die letzte Reform. Aha. 2016 ist die in Kraft getreten und gucken, was sich geändert hat, wer jetzt Wohngeld bekommt, wer es vorher nicht bekommen hat und warum es vielleicht nicht so viele zusätzlich sind, die es bekommen.
Was in erster Linie hat sich da verändert in den letzten Jahren?
Es wurde einiges getan, die Sätze wurden erhöht, das heißt, man bekommt jetzt mehr Wohngeld. Es gibt dann auch immer sogenannte Wohngeldstufen, je nachdem, in welcher Stadt ich wohne, habe ich einen anderen, höheren Anspruch auf Wohngeld. Da wurden neue Zuordnungen durchgeführt, da gibt es natürlich immer wieder Konflikte bei solchen Geschichten.
Gucken wir mal in die Stadt, in der Sie seit fast 20 Jahren leben, in Berlin. Hat sich da die Situation in diesen knapp 20 Jahren, was Wohnungen, Mietwohnungen und auch was Immobilien angeht, sehr verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also schon mal am Preisniveau kann man es natürlich festmachen. Die Mieten sind um 50-70% gestiegen in den letzten 10 Jahren aufsummiert. Die Kaufpreise haben sich gut verdoppelt.
Verdoppelt?
Ja. Und auch Regionen oder Stadtteile, die früher vielleicht nicht so beliebt waren, im Westen Spandau, viele sagen ja, ist gar nicht mehr Berlin, oder Marzahn, der Westdeutsche denkt immer an die Plattenbausiedlungen, die aber dort gar nicht so unbeliebt sind. Auch dort sind die Preise eben halt auf niedrigerem Niveau, aber prozentual fast gleich viel gestiegen wie im Durchschnitt der
Wie
Stadt.
Ist es in Kreuzberg und im Prenzlauer Berg?
Da wohnen ja die, die uns jetzt hier zuhören. Wir wissen ja alle das Zitat von Herrn Thierser, der sich über die Schwaben aufregt. Da muss man natürlich wissen, für einen Berliner sind alle, die südlich des Mains geboren sind, Schwaben. Der differenziert da nicht.
Okay. Ansonsten, was den Wohnungsmarkt angeht, nochmal die Situation Stuttgart betreffend, also Landeshauptstadt Baden-Württemberg. Eine Stadt, in der ein Normalverdiener eine normale Wohnung sich nicht mehr leisten kann. Warum ist das so gekommen?
Ja, es gibt ganz viele Effekte. Wir haben eben halt mehr Menschen, die in den Städten in Stuttgart wohnen wollen. Die kommen aus dem Ausland, die kommen aber auch aus anderen ländlichen Regionen hier in Deutschland. Wir haben immer mehr Vorschriften, wenn es darum geht, neue Wohnungen zu bauen. Die Qualität, eine höhere Qualität ist gefordert, was Brandschutz betrifft, was energetische Einsparungen betrifft. Wir können heutzutage gar nicht mehr preiswert bauen. Auch wenn man sich fragt, wer ist da schuld dran? Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, der eine oder die eine Situation ist schuld dran. Es mischen hier ganz viele mit, das kennen wir ja alle vom Fußball, wo jeder mitredet. Wir haben hier den Bund, die Bundesregierung, die Gesetze macht. Wir haben die Landesregierung. Wir haben 16 verschiedene Landesbauordnungen in Deutschland, die alle anders sind, die es auch schwerer machen für Bauträger, mal über die Landesgrenze hinweg Angebote zu machen. Und wir haben ganz wichtig die Kommunen, die zuständig sind, Bauland auszuweisen. Ja, insofern haben wir also ganz viele Agenten auf der politischen Seite. Aber was wir eben halt auch haben, jetzt denkt man mal in Stuttgart 21 im Großen, aber dasselbe haben wir im Kleinen. Bei jedem Neubau, es gibt immer wieder Bürgerproteste. Was natürlich im Einzelfall verständlich ist. Wenn mir jemand vor die Nase ein neues Haus baut, finde ich das erstmal nicht gut. Aber wenn wir eben keine Wohnungen bauen, dann leiden wir alle drunter, weil dann natürlich die Mieten weiter steigen.
Das heißt, da entsteht ein Verzögerungseffekt, weil Gerichte halt langsam sind und es dauert?
Weil Gerichte langsam sind, weil die Vorschriften immer umfangreicher werden. Allein Bauland auszuweisen ist eine Wissenschaft für sich heutzutage. Jetzt kam es dummerweise auch noch so, dass wir vor 10 Jahren Geld eingespart haben bei den öffentlichen Ämtern. Das heißt, die Kommunen haben gar nicht mehr ausreichend Fachleute, Bauingenieure, Stadtplaner, um Bauland auszuweisen, was wir ganz dringend brauchen, weil das der große Flaschenhals ist. Und wenn sie die jetzt suchen, ist es natürlich zu spät, weil wir haben jetzt Hochkonjunktur in allen Branchen. Das heißt, die kriegen anderswo jetzt mehr Geld. Die kriegt man einfach nicht, diese Menschen. Und wenn man sie hat, es ist so kompliziert und es gibt so viele Möglichkeiten, Widerspruch einzulegen, aus Umweltschutzgründen und aus vielen anderen Gründen. Es dauert lange und wird dadurch teuer.
Wenn wir über die Politik reden, über die Bundesregierung, über die Koalition, über den Föderalismus auch, was die Vorschriften angeht. Welcher Missstand würde Ihnen da zuallererst einfallen?
Wir bekämpfen immer nur Symptome und nicht die Ursachen. Das ist das eine Problem. Eine Ursache ist eben die Landflucht. Wir müssen das Leben auf dem Land attraktiver machen. Das sagt sich leicht, ist aber sehr komplex in der Umsetzung.
Und dauert
Jahre. Einfacher ist es natürlich immer mit irgendwelchen Verboten, Stichwort Mietpreisbremse, oder mit irgendwelchen Subventionen, Stichwort sozialer Wohnungsbau oder degressive Abschreibungen für privaten Mietwohnungsbau zu hantieren. Man muss aber halt immer sehen, jegliche Subvention stärkt die Nachfrage, ja, und eine höhere Nachfrage braucht mehr Wohnungen. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich gleich viel Bauland habe wie jetzt und ich subventioniere den Wohnungsbau, dann wird das weniger vorhandene Bauland schlicht teurer und damit die Wohnung auch teurer. Das heißt, diese Subvention kommt nicht den Mietern zugute, sondern denen, denen das Land gehört oder den Bauträgern.
Also doch Sozialwohnungen, weil dann Menschen, die ansonsten keine Wohnung finden, eine bekommen können?
Sozialwohnung ist auch nicht der Königsweg. Wir müssen alle Wege gehen, die uns offen stehen. Man muss eben sehen, Sozialwohnungen, ich kann auf vorhandenes Bauland, wenn es denn beschränkt ist, entweder eine Sozialwohnung oder eine frei finanzierte bauen. Einen zusätzlichen Mengeneffekt habe ich durch Sozialwohnungen nicht. Ich habe natürlich im Einzelfall dann eine niedrigere Miete. Man muss aber sehen, Sozialwohnungen ist auch immer eine Förderlotterie. Jeder zahlt Steuern, aber nicht jeder bekommt eine Sozialwohnung. Ja. In jeder Großstadt ist etwa gut die Hälfte aller Mieter berechtigt für eine Sozialwohnung. Aber das können wir schier nicht leisten finanziell, dass wir jedem auch eine Sozialwohnung bauen.
Gibt es Überlegungen, wie man mehr Bauland in diesem Land zustande bringt?
Diese Überlegungen gibt's natürlich. Wir haben halt in Deutschland auch das 30-Hektar-Ziel ausgerufen. Das heißt, wir wollen nicht mehr so viel Fläche versiegeln, wie wir es bisher machen. Das stößt hier natürlich auf einen sehr großen Konflikt. Ja. In der Folge haben wir in den letzten Jahren vor allem auf die sogenannte Innenverdichtung geachtet. Wir haben also Dachgeschosse ausgebaut, wir haben Hinterhöfe zugebaut und nicht im Außenbereich gebaut. Aber genau das brauchen wir jetzt. Wir müssen komplett neue Stadtteile bauen. Einige Städte, Freiburg, Konstanz machen sowas auch. Aber sowas dauert in Deutschland 10 Jahre von der Idee, bis das erste Haus steht.
Wenn Sie die beiden Städte ansprechen, kann man sich von denen auch für ganz Deutschland was abgucken? Machen die was besonders gut und besonders richtig?
Also insbesondere Konstanz kann ich jetzt sagen, die haben eben schon sehr frühzeitig damit begonnen, an solche an Baulandausweitung zu denken, wo andere Städte noch nicht so weit waren. Es kommt dann immer sehr schnell die Diskussion auf, wie viel Sozialwohnungen muss in diesen neu gebauten Gebieten, wie viel müssen da entstehen und wie viel frei finanzierter Wohnungsbau darf da entstehen. Und da ist immer sehr viel Konfliktstoff, der dann auch wieder letztendlich zu Verzögerungen führt. Man muss aber auch sehen, es gibt eben sogenannte Sicker-Effekte. Wenn ich einfach nur neue baue, dann ziehen da ja auch Haushalte mit besseren Einkommen ein. Die machen aber Wohnungen im Bestand frei, die dann an weniger Gutverdienende vermietet werden können.
Würde es die Situation erleichtern, wenn die Bundesregierung beispielsweise sagt, wir setzen das Thema Wohnungen in der Agenda, in unserer Agenda auf Position 1 und hauen da erstmal richtig viele Milliarden rein?
Nee, genau das hilft eben nicht. Subventionen helfen nicht. Wir brauchen mehr Bauland. Ja? Und dieses Bauland schaffen wir eben halt dann leichter, wenn wir einen Konsens schaffen. Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen. Wir haben Bürgerproteste, wir haben Vorschriften, wir haben Zuständigkeiten Bund, Land, Kommune. Wir müssen da endlich mal einen Konsens finden und auch mal 5 Grade sein lassen, jetzt in dieser Phase, sonst kriegen wir das auch in 10 Jahren nicht gebacken.
Die Geschichte mit der Landflucht beschäftigt auch unsere Hörer sehr, vor allem unter der Prämisse, dass wenn man in die Stadt geht oder in die Großstadt geht, es dort im Regelfall dreckig, laut und teuer ist. Und trotzdem zieht es uns wie die Lemminge dahin. Erklärung?
Ja, das Leben auf dem Land ist unattraktiver. Der Arzt ist nicht mehr da, die Apotheke hat geschlossen, die öffentlichen Einrichtungen werden nicht mehr instand gehalten. Es gibt keine Supermärkte, keinen Tante-Emma-Laden mehr. Es fährt noch einmal am Tag der Schulbus, ich komme nicht weg ohne Auto. Ja. Es ist trostlos. Und das Allerschlimmste heutzutage, gerade für die jungen Leute, es gibt kein Internet, kein WLAN, kein Breitbandkabel. Auch schlimm für die Industrie, es gibt dort oft mittelständische Unternehmen, die dann mit einer Diskette oder mit einem USB-Stick heutzutage ins Nachbardorf fahren, um was hochzuladen ins Internet auf ihrer Homepage.
Gut, was das Internet angeht, da denke ich, müsste es ja in unserer technischen Welt Möglichkeiten geben, sowas auch sinnvollerweise auf dem Land zu etablieren. Und für alles andere ist die Politik zuständig.
Ja, man muss hier mobile Einrichtungen einfach generieren. Man braucht halt, ich sag mal so das Dorfhaus oder das Gemeindehaus, wo 2-mal die Woche der Arzt kommt und der Apotheker dann mit im Schlepptau hinterher, ja, wo dann der mobile Einkaufswagen vorbeikommt. Ja. Alles machbar.
Wir wollten über den Föderalismus reden. Wo ist der Föderalismus bei unserem Thema heute sinnvoll und wo ist er hinderlich?
Naja, er ist eigentlich eher hinderlich im Moment. Beispiel Grunderwerbsteuer. Im der Föderalismusreform haben wir gesagt, die Länder sollen den Steuersatz festlegen. Die Hoffnung damals war, dass sie sich gegenseitig runterkonkurrieren. Was ist passiert? Wir haben bei 2% angefangen, sind jetzt teilweise in der Spitze bei 6,5%. Es wurde teurer, ja, weil eben halt die Länder hier sehr schön auch Einnahmen generieren können. Das ist dann halt immer so rechte Tasche, linke Tasche. Man verspricht dann wie jetzt wieder ein Baukindergeld, sieht aber, dass eigentlich auf der anderen Seite in Form von Grunderwerbsteuer das Doppelte womöglich aus der anderen Tasche gezogen wird.
Wie ist es mit den föderalen Bauvorschriften?
Wir haben 16 Bundesländer und genau deswegen auch 16 Bauvorschriften. Da muss man in dem einen Land, muss als Beispiel die Glasplatte aus Brandschutzgründen, die Glasplatte unterm Kaminofen 20 Zentimeter länger sein als im anderen Land. Und so geht es weiter in allen möglichen Teilbereichen. In Baden-Württemberg treibt man es auf die Spitze. Hier ist ja die Dachbegrünung und überdachte Fahrradständer Pflicht. Und manche Kommunen legen noch mal eins oben drauf und verlangen noch mal bei der Energieeinsparverordnung zusätzliche Werte, die die Landesbauordnung gar nicht vorsieht, verschärft also noch mal. Das alles macht natürlich Wohnen teurer. Das steigert auch die Mieten. Und ganz wichtig, was viele vergessen, die dann sagen, naja, in Neubau ziehen ja eh nur die besser verdienen. Aber wenn der Neubau teurer wird, dann suchen halt mehr Leute in Bestandswohnungen eine Wohnung und dann sind dort die Warteschlangenlängen, dann steigt dort die Miete. Also die Neubaumiete hat auch eine Rückwirkung auf die Bestandsmiete.
Welche der aktuellen Bauvorschriften würden Sie ändern?
Naja, also die überdachten Fahrradständer ist, glaube ich, wirklich so die Krönung des Ganzen. Es ist schön, wenn man es hat, keine Frage, aber wir müssen es alle bezahlen und wenn ich dann nicht mal ein Fahrrad habe, dann nutze ich es auch nicht. Und oft ist es so, dass da dann ganz was anderes steht und das gar nicht genutzt wird.
Was ist mit der Wärmeisolierung? Ist das im Prinzip richtig oder in der praktischen Ausführung dann vielleicht ein Tick zu viel?
Also Fakt ist, unsere energetischen Vorschriften sind nicht warmmietenneutral. Das heißt, es rechnet sich nicht über die Energieeinsparverordnung. Wenn wir es trotzdem wollen, das möchte ich nicht entscheiden, das muss man eben halt in einem Konsens beschließen, dass wir das Klima, das Weltklima retten wollen mit unseren Neubauten. Wenn man es will, brauchen wir dafür Subventionen.
Bei unserem Thema heute hängt letztlich alles mit allem zusammen. Fangen wir mit den Zinsen an. Bleiben die dauerhaft so niedrig?
Das weiß ich natürlich auch nicht, aber die werden erstmal niedrig bleiben. Da spricht einiges dafür, nicht nur der Herr Draghi, auch die allgemeine demografische Entwicklung spricht eher dafür, dass die Zinsen niedrig bleiben.
Mit welchen Folgen für den Immobilienmarkt?
Dass wir eben halt weiterhin die Immobilie als Betongold betrachten, die Kapitalanleger, dass man irrsinnige Preise dafür bezahlt und niedrigste Renditen in Kauf nimmt, um sein Geld vermeintlich in Sicherheit zu haben.
Es ist immer wieder seit vielen Jahren die Rede davon, dass sich auch was die Wohnungen angeht und die Preise angeht, eine Blase aufbaut, die logischerweise irgendwann platzt. Stimmt das so?
Eine Blase würde ich nicht sagen. Eine Blase heißt, wir bauen zu viel und verschulden uns zu sehr dafür. Genau das tun wir beides nicht. Ich würde sagen, ein Rückschlagpotenzial baut sich auf. Ja, die Kaufpreise entfernen sich von den Mietpreisen. Da geht eine Schere auseinander. Und genau das hat was mit den Zinsen zu tun. Das heißt, wenn die Zinsen mal wieder deutlich steigen, deutlich heißt jetzt 3, 3,5, 4%, dann muss der Kaufpreis sinken, weil die Mietpreise werden nicht nachkommen so schnell. Da haben wir Mietpreisregulierungen in Deutschland. Darin besteht die Gefahr. Aber das heißt eben, da könnte was platzen, aber da müssen vorher die Zinsen steigen. Und das ist erstmal noch nicht in Sicht.
Aber wenn dann tatsächlich dieses Platzen kommt, gibt's dann eine Preisdelle oder gibt's einen Preiseinbruch?
Ich würde sagen, in den Städten ist es eher eine Frage der Zeit, bis da eine Delle sich dann wieder glättet. Wer aber jetzt eben halt in Städten investiert, die nur als Zuflucht im Moment genutzt werden. Viele junge Leute meiden ja Städte wie Stuttgart und gehen im weiteren Umland in Kleinstädte. Da ist die Gefahr größer, dass es vielleicht endgültig ist.
Auch ein Wohnungs- und Immobilienmarkt unterliegt Zyklen. Wo würden Sie den aktuellen Zyklus gerade ansiedeln? Wie würden Sie ihn gerade beschreiben?
Hätten Sie mich vor 3 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, wir sind gerade am Höhepunkt. Also kann ich nur sagen, dann sind wir hoffentlich jetzt am Höhepunkt. Tatsache ist auch, die Baugenehmigungen gehen seit 3, 4 Jahren hoch, zuletzt sehr deutlich hoch. Das Angebot reagiert, wenn in den letzten Jahren, wenn man so will, jedes Jahr nur ein Schnapsglas voller neuer Wohnungen auf den Markt gekommen ist, dann sind es jetzt Bierfässer. Das heißt, es ist ganz weit am Horizont ein Licht am Ende des Tunnels zu erspüren.
Angenommen, jemand hat das Geld, sich eine Wohnung zu kaufen ob nun als Kapitalanlage oder um selbst reinzuziehen. Würden Sie zuraten in jedem Fall?
Der Selbstnutzer, und da denke ich an eine junge Familie, die in einer zu kleinen Mietwohnung wohnt, auf jeden Fall. Es ist zu spät, wenn ich warte, bis die Kinder dann ein Jahr später ausziehen schon. Ja, dann also jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera, hohe Miete oder hoher Kaufpreis. Als Kapitalanleger mahne ich zur Vorsicht, eine Rendite von 2-3%, wie ich sie derzeit in Stuttgart und anderen Städten habe, ohne Instandsetzung abgezogen. Okay. Ja, da bin ich also schnell bei negativen Renditen.
Und wir steigen aus mit der poetischen Einsicht einer Hörerin, die uns schreibt, erstens, wir leben in einem Ort von 90 Einwohnern und zweitens, hier weiß man noch, was Schmetterlinge sind, wie die Wiesen duften und welche Tiere über die Felder ziehen. Vielen Dank, Herr Braun, dass Sie bei uns waren.
Danke, gerne.
Eins gehört.